Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Herzlich willkommen zurück. Und an dieser Stelle geht mein Blick ins Studio nebenan. Dort hat inzwischen mein Kollege Arndt Reuning aus der Forschungsredaktion Platz genommen. Arndt, um welche Themen mit oder auch ohne Corona-Bezug wird es in den kommenden 25 Minuten gehen?
Ja, Lennart, wir schauen heute zu unserem äußeren Nachbarplaneten im Sonnensystem, zum Mars. Der rote Planet hat in der Vergangenheit ja bereits oft Anlass gegeben für Spekulationen. Existiert dort Leben? Vor fast 150 Jahren waren dort die sogenannten Marskanäle beobachtet worden, möglicherweise angelegt von intelligenten Lebewesen, hieß es damals. Wie wir heute wissen, waren das zum großen Teil optische Täuschungen und Artefakte der Optik. Wir beschäftigen uns heute mit einer ganz ähnlichen Geschichte, mit dem Nachweis des Spurengases Methan auf dem roten Planeten, das auf die Existenz von Mikroben hindeuten soll. Ob an dieser Geschichte mehr dran ist als an den Marskanälen, das klären wir im Lauf der Sendung. Doch beginnen möchten wir, wie jeden Tag, mit unserem Corona-Update.
Wir haben es ja bis hierhin geschafft, auch durch Abstand halten, durch Hygiene, dass wir diesem Virus nicht schutzlos ausgeliefert sind.
Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden.
Wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen.
Corona-Update.
Das Städtchen Gangelt im Kreis Heinsberg, ganz im Westen von Nordrhein-Westfalen, dürfte bis vor kurzem nur den wenigsten Menschen in Deutschland ein Begriff gewesen sein. Doch die Corona-Krise hat das nun geändert, denn Gangelt ist eines der Epizentren des Covid-19-Ausbruchs hierzulande. Forscher der Universität Bonn haben den Ausbruch untersucht. Erste Ergebnisse der sogenannten Heinsberg-Studie hatten die Fachleute bereits kurz vor Ostern veröffentlicht, auf einer Pressekonferenz, die allerdings mehr Fragen offen ließ, als sie beantwortete. Gestern nun haben die Fachleute nachgelegt in Form einer sogenannten Preprint-Publikation. Joachim Budde mit den Einzelheiten.
Die Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen gehört zu den Orten mit den meisten Fällen des SARS-CoV-2. Genau darum ist Gangelt ein Ort, in dem der Erreger am besten untersucht ist, sagt Hendrik Streeck, Leiter des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Bonn.
Ein Vorschlag war eben gewesen, in diesem Bereich, wo wir so ein sogenanntes Superspreading-Event, also ein besonderes Ausbruchsereignis hatten, dort genauer zu verstehen, wer sich eigentlich infiziert hat und wie die Abläufe gewesen sind.
Dazu haben die Forscher über das Einwohnermeldeamt mehrere hundert Familien so auswählen lassen, dass sie repräsentativ waren für die Bevölkerung der 12.000 Einwohnerstadt. 987 Männer, Frauen und Kinder haben teilgenommen und sich in der ersten Aprilwoche einen Rachenabstrich sowie Blut abnehmen lassen und eine Reihe von Fragen beantwortet. Daraus rechneten die Forscher hoch, wie viele Menschen in der Stadt sich bereits mit dem Virus angesteckt hatten.
Insgesamt haben wir eine positiven Rate von 15,2%.
Dieser Wert ist so wichtig, weil er nicht nur die registrierten Fälle enthält, sondern auch die Dunkelziffer abdeckt. Denn da mindestens 80% der Erkrankten keine oder nur sehr leichte Symptome haben, werden sie nicht getestet und fallen somit bislang aus der Statistik heraus. Ohne diese Dunkelziffer liegen aber die Berechnungen etwa für die Sterblichkeit zu hoch. Für Gangelt haben die Forscher den Wert jetzt ermittelt.
Insgesamt haben wir 138 Teilnehmer, die positiv waren, gemessen aus 919 Teilnehmern. Wenn man das nun auf Gangelt bezieht, mit den bis zum Studienabschluss 7 Todesfällen, können wir daraus die Infection Fatality Rate bestimmen von 0,37%.
Zum Vergleich, Stand gestern Morgen lag der Anteil der Verstorbenen an den gemeldeten Erkrankungen, also ohne die Dunkelziffer, laut Robert-Koch-Institut bei 0,41%. Die Autoren schreiben, dass ihre Daten nur für Gangelt repräsentativ sind und sich nicht auf ganz Deutschland verallgemeinern lassen, sagt Gunther Hartmann, Leiter des Instituts für klinische Chemie und klinische Pharmakologie am Universitätsklinikum Bonn.
Grundsätzlich haben wir die Zahl der Infizierten bestimmt und die ist natürlich in Gangelt sehr viel höher und ist nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Ort in Deutschland. Natürlich gibt es einzelne vergleichbare Hotspots, aber es ist jetzt nicht repräsentativ, die Zahl der Infizierten für Deutschland. Ich glaube, das ist jedem klar.
Dennoch versuchen die Autoren, von der Sterblichkeit in Gangelt auf die Infektionsrate im gesamten Bundesgebiet hochzurechnen. Gérard Krause, Leiter der Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, hat nicht an der Heinsberg-Studie mitgearbeitet, konnte sich jedoch vor der gestrigen Präsentation die Daten anschauen.
Ich bin da doch eher zurückhaltend, muss ich sagen. Also diese Übertragbarkeit auf Deutschland insgesamt sollte man vielleicht doch erstmal vorsichtig sein.
Denn die Bonner Wissenschaftler haben in Gangelt lediglich 7 Todesfälle aufgrund von Covid-19 erfasst. Gangelt stelle aber eine besondere Situation dar. Dort waren Ende März noch mehr junge Menschen erkrankt als im Bundesschnitt. Damals waren noch keine Fälle in Seniorenheimen aufgetreten.
Nehmen wir mal an, wir hätten 3, 4 oder 5 Todesfälle, die es in Gangelt gegeben hat, noch nicht in dieser Rechnung mit drin, weil sie als solche nicht erfasst worden sind. Und das kann ja sein. Bei 2, 3 Personen oder Todesfällen kann es schon mal eine Fehlklassifikation geben. Dann ändert sich die Berechnung drastisch. Dann kommt man schnell auf Werte über 1%.
Auch wenn direkte Aussagen für ganz Deutschland schwierig seien, liefere die Heinsberg-Studie dennoch guten Stoff für Epidemiologen, sagt Gerard Krause.
Und sehr bald werden ja hoffentlich noch weitere Studien dieser Art kommen, von anderen Orten, in anderen Settings. Und das wird das Ganze noch verfeinern.
Sagt Gerard Krause in einem Beitrag von Joachim Butte zu den Teilergebnissen der Heinsberg-Studie, die gerade veröffentlicht wurden. Und wie am Ende schon angedeutet, die Heinsberg-Studie war eine der ersten Untersuchungen dieser Art, aber sie ist nicht die einzige. In ganz Deutschland werden sogenannte Populationsstudien durchgeführt, um abschätzen zu können, wie weit die Epidemie bereits vorangeschritten ist. Wie im Kreis Heinsberg sollen sie zeigen, wie viele Menschen sich mit dem SARS-Coronavirus 2 bereits angesteckt haben. Meine Kollegin Christine Westerhaus hat sich einen Überblick über diese Studien verschafft. Christine, was haben Sie denn herausgefunden? Wo laufen solche Populationsstudien denn zurzeit?
Also momentan gibt es solche Immunitätsstudien in sehr vielen Ländern. Also es würde zu lange dauern, sie alle aufzulisten. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass sie sehr unterschiedliche Ergebnisse geliefert haben. Manche zeigen, dass regional bis zu 30% der Bevölkerung bereits immun sind. Das hat zum Beispiel eine Studie aus Stockholm gezeigt. Und eine Studie in New York hat ähnlich hohe Werte gezeigt. Zumindest im ärmeren Stadtteil Brooklyn wurden dort bei fast 30% der zufällig getesteten Personen Antikörper gefunden. Im reicheren Manhattan immerhin bei fast 20%. Und andere Untersuchungen haben hingegen ergeben, dass zum Beispiel in Genf, dass dort nur 5,5% der Bevölkerung bereits mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert waren. Wenn wir jetzt mal nur auf Deutschland schauen, gibt es kleinere vereinzelte Studien, die in Hamburg, in Fulda und auch in anderen Teilen Deutschlands laufen oder schon gelaufen sind. Und es gibt 3 größere Projekte, die das Robert-Koch-Institut gemeinsam mit dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung durchführen will. In einem dieser Projekte untersuchen Forscher das Blut von Blutspendern in ganz Deutschland. Diese Studie soll in den kommenden Tagen starten. Daneben gibt es noch sogenannte Hotspot-Studien, in der Menschen in besonders betroffenen Regionen untersucht werden sollen. Zu diesen Hotspot-Studien gehört ja auch die Untersuchung in Heinsberg, um die es ja gerade im Beitrag ging. Und es wird Mitte Mai eine bundesweite Untersuchung starten, in der stichprobenartig 15.000 Menschen aus ganz Deutschland ausgewählt werden.
In Heinsberg ging es unter anderem darum, die Dunkelziffer der symptomlos Infizierten zu bestimmen. Wie sieht das denn aus mit anderen Studien? Was möchte man da herausfinden?
Also bei der Art, wie die Studien durchgeführt werden, kommt es darauf an, welche Fragen die Studien beantworten wollen. In diesen Hotspot-Studien geht es ja darum, dass man wissen will, wie viele Menschen in besonders betroffenen Regionen immun sind. Ähnlich soll es auch bei der bundesweiten Studie laufen. Also für diese werden ja überall in Deutschland Menschen nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und getestet. Und dann schaut man, wie viel Prozent dieser Menschen sind schon immun. Und wenn man dann sieht, dass rund 15% oder mehr von ihnen immun sind, dann wüsste man, Deutschland ist schon auf einem guten Weg zur sogenannten Herdenimmunität. Wenn es aber nur 1 oder 5% sind, dann wäre klar, es wird noch eine Weile dauern, bis es eine gewisse Grundimmunität in der Bevölkerung gibt. Und es ist einfach wichtig, das zu wissen, wie viele Menschen immun sind.
Ja, aber wenn die Ergebnisse solch einer Untersuchung dann vorliegen, was kann man damit anfangen?
Naja, es ist zum Beispiel wichtig, wenn es um Lockerungen geht, also ob man Schulen wieder öffnet oder andere Lockerungen beschließt. Wenn bei solchen Studien rauskommt, dass erst wenige Prozent der Bevölkerung immun gegen SARS-CoV-2 sind, dann wären ja massive Lockerungen noch nicht ratsam. Denn dann könnten ja einzelne Personen noch viele andere Menschen anstecken. Wenn jetzt aber viele Menschen schon immun sind, dann schützen diese ja sozusagen diejenigen, die noch nicht immun sind. Denn sie übertragen das Virus nicht mehr und können niemanden anstecken. Davon gehen Forscher momentan zumindest aus. Also man will einfach wissen, wo stehen wir momentan. Und dann ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Momentan werden ja mit den Tests, die das SARS-CoV-2-Virus nachweisen, nur diejenigen erfasst, die krank geworden sind und deshalb getestet werden. Und mit den Antikörpertests könnte man aber auch die Dunkelziffer der Infektion besser abschätzen. Das wurde ja auch eben im Beitrag erwähnt. Also diejenigen, die infiziert werden, aber nicht krank werden oder nur ganz leichte Symptome haben. Und dann wüsste man anhand der Fallzahlen viel genauer, wie viele Prozent der Bevölkerung einen schweren Verlauf der Infektion hatten oder sogar daran verstorben sind. Also man könnte einfach besser abschätzen, wie gefährlich das Virus ist und wie groß die Sterblichkeitsrate tatsächlich ist.
Sie haben gerade die Tests auf Antikörper erwähnt. Die sind ja ein wenig in Verruf geraten, weil nicht alle von ihnen besonders zuverlässig funktionieren. Ist das nicht ein Problem, dass die Aussagekraft von Populationsstudien einschränkt? Oder ist man da inzwischen schon weitergekommen?
Ja, das war das Problem am Anfang. Es sind einfach unglaublich viele Antikörpertests auf dem Markt. Und da haben Forscher erstmal eine Weile damit zugebracht, im Labor herauszufinden, welche Testsysteme denn überhaupt zuverlässige Ergebnisse liefern. Denn viele dieser Antikörpertests sind nicht spezifisch genug. Sie weisen auch Antikörper gegen andere Coronaviren nach. Es gibt ja auch diese harmlosen Erkältungsviren, die ebenfalls zu den Coronaviren gehören. Und wenn diese Tests nicht spezifisch genug sind, liefern sie ein falsch positives Ergebnis. Und wenn das zu häufig passiert, wird das Ergebnis der ganzen Studie verfälscht. Inzwischen gibt es aber Testverfahren, das sind sogenannte ELISA-Tests, die im Labor durchgeführt werden. Und diese Tests gelten als verlässlich.
Also viele Populationsstudien laufen im Moment noch. Wann ist denn mit Ergebnissen zu rechnen?
Also einzelne Antworten kennt man schon. In einer kleinen Studie, die in Fulda durchgeführt wurde, hat man beispielsweise 1000 freiwillige Mitarbeiter in den Kliniken getestet. Dort kam raus, dass nur 1% des Personals immun gegen das Virus ist, also noch sehr wenige. Dann gab es ja jetzt diese Heinsberg-Studie, die wir eben erwähnt hatten. Allerdings sind das alles keine repräsentativen Studien, da die Teilnehmer nicht zufällig ausgewählt wurden. Also die meisten Studien laufen noch oder sind gerade erst gestartet und erste Ergebnisse der bundesweiten Studie werden frühestens im Juni erwartet.
Vielen Dank, Christine Westerhaus, zu Populationsstudien und was Sie über die Pandemie verraten. Der Mars gilt als Zwilling der Erde. Er ist zwar etwas kleiner als der blaue Planet, aber es gibt auf ihm deutliche Spuren, dass dort vor langer Zeit einmal Wasser auf seiner Oberfläche floss, und zwar in großen Mengen. Und der Mars besitzt eine Atmosphäre, wenn auch eine sehr dünne. Zum überwiegenden Teil besteht sie aus CO2. Doch in der Vergangenheit haben Forscher bereits mehrfach geringe Mengen von Methan dort gefunden, und das könnte ein Hinweis auf Leben sein, denn Mikroben könnten es freigesetzt haben. Aber möglicherweise war das alles ein wenig voreilig, wie Karl Urban in Erfahrung gebracht hat auf der Online-Tagung der Europäischen Geowissenschaftlichen Union.
Es war eine der merkwürdigsten Entdeckungen auf dem Mars und für viele Marsforscher eine der aufregendsten.
We now have full confidence that there is methane occasionally present in the atmosphere of Mars.
In der Marsatmosphäre gäbe es Methan, verkündete der damalige wissenschaftliche Leiter des NASA-Rovers Curiosity, John Grotzinger, im Jahr 2014. Auf der Erde wird das Gas zu einem kleinen Teil von Vulkanen freigesetzt, vor allem aber als Stoffwechselprodukt von Mikroben. Wir wussten nicht, woher dieses Methan stammt, wann wurde das freigesetzt, und wir versuchten, das Rätsel zu lösen. Das sagt Jorge Pla García vom Nationalen Institut für Luft- und Raumfahrttechnik im spanischen Torrejón de Ardoz und einer der Wissenschaftler hinter der Curiosity-Mission. Kritiker bemängelten jedoch, dass die hochgenauen und versiegelten Instrumente von Curiosity kurz vor dem Start zum Mars versehentlich mit irdischer Luft in Kontakt gekommen waren, die auch Methan enthält. Doch vor einem Jahr gab es zunächst eine weitere Bestätigung des Messergebnisses. Forscher wiesen auch mit einer Sonde im Marsorbit Methan nach. Der an der damaligen Studie beteiligte Sébastien Viscardi vom Königlich Belgischen Institut für Weltraumaeronomie in Brüssel gibt mittlerweile aber zu, mit einem ziemlich veralteten Instrument der ESA-Mission Mars Express.
PFS, for example, is not
das Planetary Fourier Spectrometer ist nicht das beste Instrument, um Methan nachzuweisen. Seine spektrale Auflösung ist nicht hoch genug.
What we see is methane.
Schon bald würde die Existenz von Methan auf dem Mars endgültig bestätigt werden, dachten die Wissenschaftler. Denn vor kurzem nahm das bislang präziseste Instrument für Spurengase im Marsorbit seine Arbeit auf. Der von ESA und Russland betriebene Trace-Gas-Orbiter blickt durch den dünnen Streifen Marsluft hindurch, der knapp über dem Horizont liegt, und kann so ein Methanmolekül unter 20 Milliarden in der Atmosphäre nachweisen. Der Nachweis von Methan ist das wichtigste Ziel der gesamten Mission. Gleich zwei Instrumente messen unabhängig voneinander. Die zwei Instrumente, ACS und NOMAD, sind die empfindlichsten überhaupt. Wenn das Methan dort ist, sollten wir es auch sehen. Seit zwei Jahren sammelt der Trace Gas Orbiter nun wissenschaftliche Daten. Was sahen die Instrumente?
Nothing. That's a surprise.
Sebastian Viscardi ist auch an dieser neuen Studie beteiligt, die gestern auf der Online-Tagung der Europäischen Geowissenschaftlichen Union vorgestellt wurde. Der Trace Gas Orbiter findet kein Methan. Das Gas scheint ein Phantom zu sein. Jorge Pla Garcia aus dem Curiosity-Team akzeptiert das Ergebnis der ESA-Sonde. Er entwickelt aber derzeit ein Modell, das erklären soll, wie Methan an der Oberfläche in kurzer Zeit freigesetzt und gleich wieder abgebaut wird. Denn knapp über dem Boden ist die Auflösung des Orbiters am geringsten. Es sollte nahe der Oberfläche etwas geben, das Methan direkt wieder zerstört, ohne dass es vom Trace-Gas-Orbiter entdeckt wird. Sebastian Viscardi entwickelt ebenfalls Atmosphärenmodelle für den Mars und ist skeptisch. Denn von solchen chemischen Reaktionen sollten auch andere Spurengase in der Atmosphäre betroffen sein, Kohlenmonoxid oder Sauerstoff. Doch deren Existenz könne bislang gut erklärt werden.
To date, it's easier to conclude that the positive detections reported so far are not real.
Und deshalb ist für ihn der naheliegendste Schluss der, dass es auf dem Mars gar kein Methan gibt.
Methan auf dem Mars, wohl eher ein Phantom. Ein Beitrag von Karl Urban war das. Wenn Autos zügig anfahren oder auch eine Vollbremsung hinlegen, dann bleibt immer ein wenig Material von den Reifen auf der Straße zurück, der sogenannte Reifenabrieb. Die winzigen Partikel werden zum Teil in die Umwelt geweht oder auch vom Regen dorthin geschwemmt. Welche Folgen das haben kann für die Organismen, die dort leben, ist Thema auf einer europäischen Konferenz über Umweltchemie. Die hätte eigentlich gerade in Dublin stattfinden sollen, wurde nun aber ins Internet verlegt. Dort hat sie Helmut Nordwig für uns verfolgt.
Über den Abrieb von Reifen gibt es bis jetzt nur spärliche Daten. Das fängt schon bei der Analyse an. Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig haben sich deshalb an die Straßenreinigung und die Autobahnmeisterei gewandt. Die städtischen Behörden haben Kehricht zur Verfügung gestellt, außerdem Material, das bei Regen in Absetzbecken neben den Straßen gesammelt wird. Dort hofften die Forschenden, winzige Teilchen von Reifen zu finden. Von denen fällt in Deutschland eine große Menge an, berichtet Thorsten Remzmar vom Helmholtz-Zentrum.
Die umfasst ja etwa 100 bis 130.000 Tonnen pro Jahr. Das ist also eine gewaltige Menge. Und letztlich wissen wir nicht genau, ob davon 50% oder 70% oder auch 80% durch die Maßnahmen, wie man sie heute durchführt, eingesammelt werden.
Etwa durch das Kehren von Straßen, was den Wissenschaftlern authentisches Material lieferte. Ein Ergebnis: Reifenpartikel machen im Straßenstaub oder Regenablauf im Extremfall die Hälfte der Menge aus. Das ist brisant, denn diese Teilchen enthalten jede Menge Chemikalien, etwa Schwermetalle.
Reifen besteht ja zum überwiegenden Teil zwar aus dem Gummi, also dem Kautschukmaterial, und aus sogenannten Füllstoffen, das ist meistens Kieselgel, also SiO2, aber eben auch aus vielen Zusatzstoffen. Das sind Vulkanisationsmittel, Vulkanisationsbeschleuniger. Das sind Mittel, die die Lebensdauer des Reifens verlängern sollen. Das sind Weichmacher, die den Reifen geschmeidig machen und solche. Also eine ganze Menge unterschiedlicher Stoffe. Man geht davon aus, dass das etwa 10% der Gesamtmenge des Reifens sind.
Wie diese Stoffe sich auf Lebewesen auswirken, ist bisher kaum erforscht. Ein neues Ergebnis stammt von Louise Lynn Halle von der Universität Roskilde in Dänemark. Sie hat einen wenige Millimeter großen Flohkrebs untersucht. Von ihm ernähren sich viele Wasservögel. Er ist also wichtig in der Nahrungskette. Und für die Forschung sind die Tiere einfach praktisch. Weil sie teilweise durchsichtig sind, so können wir in den Darm schauen. Wir haben zunächst untersucht, ob die Tiere die Teilchen fressen. Das war der Fall. Wir konnten beobachten, wie sich Magen und Darm der Krebse gefüllt haben. Sie können die Reifenteilchen aber wieder ausscheiden. Die bleiben also nicht unbedingt drin. Stay in the organism. Einige hundert Teilchen können einen Flohkrebs aber trotzdem töten. Das sind Laborexperimente. Es ist bisher nicht klar, ob die winzigen Tiere auch in der Natur so viel aufnehmen. Aber die Umweltbiologin hat auch den Effekt der Chemikalien auf die Flohkrebse im Aquarium ihres Instituts untersucht. Dabei hat sich gezeigt, dass das Alter der Reifen eine wichtige Rolle spielt. Der Abrieb eines fabrikneuen Reifens beeinträchtigt das Wachstum der Flohkrebse wesentlich stärker und war auch häufiger tödlich als bei Reifen, die schon viele Kilometer hinter sich hatten. Wir haben uns 19 organische Stoffe und 9 Metalle angesehen. Dabei haben wir gefunden, dass die Verbindung 1-Octantiol vor allem in Teilchen aus neuen Reifen vorkommt und auch Kupfer. Wir nehmen also an, dass diese beiden sehr wahrscheinlich dazu beitragen, dass der Abrieb von neuen Reifen schädlicher für die Tiere ist, was wir ja beobachten. Wie viel von den Chemikalien in der Natur frei wird, dazu gibt es noch keine Studien. Aber eine Untersuchung aus Finnland, die ebenfalls auf dem Kongress vorgestellt wird, liefert einen Hinweis. Muscheln aus der Ostsee reichern Schwermetalle und organische Stoffe aus Reifen an. Biomarker deuten auf erhöhten Stress hin. Und zwar, wenn die Muscheln von einer Menge an Reifenteilchen umgeben sind, die am Grund der Ostsee tatsächlich zu finden ist. Es dürfte sich also lohnen, diese kaum untersuchte Auswirkung des Autofahrens auf Lebewesen genauer unter die Lupe zu nehmen.
Klein, schwarz, giftig, Reifenabrieb gefährdet Lebewesen. Ein Beitrag von Helmut Nordwig war das. Damit sind wir fast am Ende unseres Ausflugs in die Forschung angekommen. Was noch aussteht, ist der tägliche Blick in die Sterne. Heute mit ein wenig Sprachkritik rund um einen inflationär gebrauchten Begriff.
Sternzeit, 5. Mai, mal wieder Supermond. Morgen um 5 Uhr durchläuft der Mond den erdnächsten Teil seiner Bahn. Dann liegen gut 359.650 Kilometer zwischen der Erde und ihrem Trabanten. Weil Donnerstagmittag Vollmond ist, schwärmen ganz eifrige schon wieder vom Supermond. Dieser Begriff wird inflationär gebraucht. Denn der Vollmond übermorgen steht in der Liste der geringsten Erdentfernungen dieses Jahres nur an dritter Stelle. Ohnehin sind die Zahlenspielereien ziemlicher Unsinn. Die Entfernungsangaben beziehen sich stets auf die Strecke zwischen dem Mittelpunkt der Erde und dem des Mondes. Die tatsächliche Entfernung vom Beobachtungsort kann um mehr als 6000 Kilometer größer oder kleiner sein. Der geringste Abstand besteht an dem Ort, an dem der Mond zum exakten Vollmondtermin im Zenit steht. Dann ist jeweils der halbe Erd- und Monddurchmesser von der angegebenen Entfernung abzuziehen. Das gilt am Donnerstag für die Cookinseln im Südpazifik. Dann liegen zwischen den Palmenstränden und der staubigen Mondoberfläche nur etwas mehr als 351.000 Kilometer. Dagegen befindet sich Deutschland zur Stunde des Vollmonds mitten auf der mondabgewandten Seite der Erde. Somit ist der Abstand fast einen Erddurchmesser größer, nämlich über 363.000 Kilometer. Das klingt dann gar nicht mehr so super. Es gilt die alte Regel von Himmelsfans. Unabhängig davon, wo sich der Begleiter der Erde gerade auf seiner Bahn befindet, sind die Nächte rund um Vollmond immer super schön.
Aktuelle Beiträge aus Naturwissenschaft und Technik mit Arndt Reuning. Hier geht es nach den Nachrichten weiter mit dem Schwerpunktthema des heutigen Vormittags: Geriatrie, Schutz und Versorgung alter und hochaltriger Menschen in Corona-Zeiten. Sie können sich telefonisch an der Diskussion beteiligen unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Bis gleich.